Backspin. Podcast. Hey und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Johanna und ich darf heute mit gleich zwei Artists sprechen. Und ich bin ehrlich, ich freue mich extrem, da ich die beiden kenne, das Album schon gehört habe und auch schon in anderen Formaten mit den beiden gequatscht habe. Und zwar Gigi Schnabib und Papa Diklo. Was geht?
Was geht?
Hallihallo, was geht? Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, Johanna.
Wir freuen uns natürlich mindestens genauso sehr.
Sehr gut. Genau, wer in den letzten Wochen irgendeinen Blick in die Rap-Szene des Rhein-Main-Gebiets geworfen hat, hat bestimmt schon mal irgendwas von euch gehört und mitbekommen. Ansonsten hoffentlich spätestens nach diesem Podcast. Ihr beide released dem nächsten Album, und zwar am 30.11. haben wir gerade ausgerechnet. Das Album wird mit Absicht heißen. Gigi, für dich ist das ja dein Debütalbum. Papa Diklo, du bist ja Produzent und hast bereits auch Album-Tapes veröffentlicht. Wie fühlt sich das für euch an, aber jetzt vor allem vielleicht erstmal für dich, Gigi, so erstes Album, Solo-Album in Anführungsstrichen, zumindest als Vocal-Artist. Wie fühlst du dich?
Ich finde ehrlich gesagt so, es ist so ein bisschen so endlich, weil so seit ich Musik mache, war auch eigentlich der Gedanke dahinter, ein Album zu machen, weil ich finde Alben eigentlich voll Hip-Hop, und ich finde irgendwie als jemand, der mit CDs noch aufgewachsen ist, so hat man ja früher auch Hip-Hop konsumiert und so. Es ist ja auch irgendwie für mich der Gedanke so von der Musik, die ich mache, da soll ja auch irgendwie ein Gedanke und eine Idee dahinter sein, und die lässt sich ja deutlich besser auf 20 Minuten als auf 3 Minuten transportieren. So. Das ist so meine kurz gefasste Antwort. Also ich war einfach hyped und hatte Lust.
Nice, richtig gut. Papa, wie geht's dir so kurz vor, ich sag mal kurz vor, in Anführungszeichen, ist ja noch ein bisschen hin, aber so vor Release?
Ich bin da relativ entspannt, muss ich sagen. Ich weiß irgendwie, dass das Musik ist, die mir sau gefällt. Und auch gleichzeitig ist es ein Album, mit dem ich selber auch als Produzent schon gewachsen bin, sage ich mal. Mhm. Einfach weil es stiltechnisch nicht unbedingt so ein Genre ist. Aber so Release-Stress habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Oder wie soll ich sagen, ich freue mich einfach voll, dass die Mucke rauskommt.
Sehr schön.
Ist auch, ich muss dazu mal, weil du das gerade sagst, ich finde es voll so. Meine Freundin fragt mich manchmal so vor Auftritten oder so, ob ich aufgeregt bin. Und ich finde immer so, ja, man ist aufgeregt, aber es ist nicht so im Sinne von Lampenfieber, sondern genau wie du sagst, Sarah, so, ich meine, also wenn ich das sage, so, ich bin auch nicht so zittrig, sondern es ist eher so, ich blicke dem erregt entgegen, so, ohne da jetzt irgendwie negative Emotionen mit drin zu haben, so.
Nice, ja, so soll es im besten Fall ja auch sein. Ihr habt ja auch schon mal zusammengearbeitet, ihr habt zum Beispiel dieses Jahr das Gaunas Tape veröffentlicht, bereits mit Tubab, Ochi, Lu, Toka, Ocelot. Da waren gefühlt 1000 tolle Menschen beteiligt. Wie war denn jetzt zu dem Projekt mit Absicht der Unterschied von der Arbeitsweise vielleicht auch von euch?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Okay, also es ist ja schon, also dadurch, dass dieses Projekt, du hast es ja gerade schon ein bisschen so angedeutet, einfach ein Riesenprojekt mit riesen vielen Leuten ist oder war, das Gauner-Projekt, was so auch voll luftig war. Also es ist ja, die meisten Songs sind ja entstanden ohne mit dem Gedanken dahinter, es soll ein Album sein, sondern wir haben einfach Musik gemacht und es hat dann gepasst und es war irgendwie dann stimmig, das zu einem Album zusammenzufassen. Und jetzt war es halt irgendwie komplett gegensätzlich. Zum einen, dass wir ganz konkret so daran gegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen ein Album, lass mal jetzt Songs für dieses Album machen. Das heißt, die Sessions sind schon mal einfach, haben eine andere Dynamik und auch einfach viel intimer. Also so Papa und ich, wir kannten uns schon auch vor dem ganzen Prozess, aber jetzt auch nochmal dadurch, dass wir so viel Zeit zu zweit in einem Raum verbracht haben, so nochmal ganz intim kennengelernt und dann auch auf einer persönlichen Ebene nochmal ganz anders. Also es ist eine ganz andere Zusammenarbeit dadurch, dass es so ein One-Two-Punch intime Angelegenheit ist.
Toll, Papa Diklo, wie ging's dir dabei, beziehungsweise vielleicht auch noch die Frage dazu, hast du schon mal ein Album komplett für einen Vocal Artist produziert?
Nee, das ist auf jeden Fall das erste Album, was ich auf diese Art und Weise produziert habe.
Wie war für dich? Ja.
Es war für mich auf jeden Fall am Anfang ein bisschen überwältigend. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass Gigi auf jeden Fall mit dem Gedanken auf mich zukam, ein Album produzieren zu wollen und mich halt als Solo-Produzent da drauf haben zu wollen. Und ja, am Anfang, ich war mir eigentlich gar nicht, ich bin mir nicht bewusst, was dann da rauskommen würde. Ich hatte da nicht so eine genaue Idee. Das hat sich dann von Session zu Session so ein bisschen ergeben. Auch meiner Meinung nach der Maßstab für die Songs, die dann daraufhin entstanden sind, hat sich irgendwie von Session zu Session nochmal weiterentwickelt. Und
würdest du sagen, dass wir immer besser geworden sind im Verlauf des Albums? So, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die Reihenfolge von Songs, die wir gemacht haben?
Ich weiß nicht, ob wir besser geworden sind, aber wir sind auf jeden Fall effektiver geworden in unserer Arbeitsweise, würde ich sagen.
Stimmt.
Also in der ersten Session dann so ein Song, in der zweiten Session irgendwie einen Song, einen angefangen, in der zweiten dann irgendwie zwei aufgenommen und so. Es waren auch gar nicht so viele Sessions. Wir haben es eigentlich relativ fix, war der kreative Teil durch.
Mhm.
Und dann war es doch irgendwie relativ überraschend zu sehen, wie schnell man ein Albumformat auf die Beine stellen kann, was auch irgendwie Kohärenz hat und trotzdem nicht unbedingt nur so einen Sound schiebt.
Mhm.
Das funktioniert natürlich, wenn man den Künstlerkreis relativ eng hält, noch besser so. Und da es echt nur er und ich sind, wird da irgendwie schon was Rekursives drin sein, dass man erkennt, dass es wir beide sind. Aber trotzdem finde ich, es ist auf eine interessante Art und Weise divers, aber auch nicht zu unterschiedlich, dass man sich denkt, oh, das ist jetzt, aber das passt jetzt
nicht. Ist schon Style. Ich würde sagen, es ist schon Style auch so. Es ist also, was du sagst, ich finde, das haben wir geschafft, will ich nur mal kurz sagen.
Ja, so unsere Styles auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Also ich.
Ja, voll. Wir sprechen gleich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen über den Sound und natürlich auch inhaltlich. Ich finde es auf jeden Fall ultra spannend, weil, also ich durfte es ja schon hören und ich habe euch auch schon geschrieben, dass ich auf jeden Fall Fan bin. Und ich finde es ultra spannend, wie krass unterschiedlich der Sound auf dem Projekt ist, wie ihr jetzt eben auch schon auch angeschnitten habt und es halt trotzdem einfach so mega den roten Faden beibehält. Ihr habt ja schon gemeint, ihr seid auch damit rangegangen, dass ihr ein Album machen wollt. Und das hört man einfach auch aufgrund des Aufbaus allein, jetzt wirklich rein vom Albumaufbau. Wie wichtig war euch auch so dieses, ich sag mal, Konzeptalbum richtig umzusetzen? Weil ich meine, gerade jetzt so zum Beispiel mit dem Intro, mit dem Outro, ich finde, das sind schon sehr klassische Intro- und Outro-Tracks. Ihr habt Skits mit drin. Also so wirklich nur vom Grundkonzept und Konstrukt sozusagen ist es ja schon so, dass ich sag mal so Blaupause-Album irgendwie. Ist euch das auch wichtig, dass ein Album genau so aufgebaut ist?
Also, ich würde nochmal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. So, ich würde mich als Fan und Künstler so sehr klassisch bezeichnen, so bei Hip-Hop. So auch die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, so mit 90er-Rap und keine Ahnung, auch diese so hier Dynamo Deluxe, Sido, diese alten Deutschrap-Sachen. Und da gab's halt immer Skits und es gab immer ein Intro und ein Outro und es gibt so diese keine Ahnung, diese Steinchen, an denen man sich irgendwie festhält. So genauso für mich ist auch, wenn ich einen Song schreibe, so ich schreibe auch erstmal auf jeden Fall, ich schreibe zwei Parts und eine Hook und so und dann kommt vielleicht noch irgendwo hier, aber keine Ahnung, das ist irgendwie, da habe ich nur so eine sehr, wird für mich sich nicht fertig anfühlen, wenn diese Dinge nicht dabei wären. Auch so, es soll ja keine, man will ja nicht einfach so sagen, okay, hier sind die letzten 8 Songs, die ich geil fand, die habe ich mal auf eine CD gebrannt oder keine Ahnung, jetzt hier in Streaming angeboten, so, sondern man soll auch sagen, okay, das ist ein Projekt.
Ja, total. Ich weiß nicht, Papa Diklo, du wolltest, glaube ich, auch gerade noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte ihn aber erstmal reden lassen. Aber ich weiß doch gar nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte. Was mir aber gerade einfällt, ist, dass die Arbeitsweise, die du hast, dass du schon sagst, du brauchst einen zweiten Part, finde ich, begünstigt es direkt auch als Solo-Artist schnell albumtaugliche Tracks zu haben. Weil zwei Parts heißt doch irgendwie direkt immer zwei Hooks. Und dann hast du auch oft noch eine Bridge oder irgendwie einen 12-Bar-Part. Da finde ich, lässt sich heutzutage vielleicht dann auch einfacher sagen, man macht nur 10 Tracks oder 9 Tracks auf einem Album. aber es ist irgendwie mehr Performance, als wenn es jetzt immer nur ein Part ist und dann irgendwie Schnickschnack und der Track ist 1,5 Minuten lang. Mhm. Das ist vielleicht auch irgendwie eine Sache, die den Prozess ein bisschen begünstigt hat, dass du einfach direkt immer auch noch den Anspruch hast, einen zweiten Part zu schreiben.
Hey, danke, ich habe da ein Kompliment rausgehört.
Ich bin auf jeden Fall auch einfach absoluter Fan von, ich sag mal, klassischen Alben, vor allem eben auch so mit so einem klassischen Intro. Und ich habe das Album angefangen zu hören und war direkt so, okay, geil, das ist einfach ein Intro-Song so. Das ist einfach ein Track, den ich wahrscheinlich trotzdem auch, wenn das Album draußen ist, mit am wenigsten hören werde, weil ich den wahrscheinlich immer in Kombination mit dem Album hören will, so. Aber ich, für mich persönlich als Hörerin, das auf jeden Fall auch sehr wichtig ist. Genauso auch bei den Skits. Was mir bei den Skits aufgefallen ist, jetzt kommen wir mal so ein bisschen so ans Inhaltliche und den Sound und alles drumherum. Es sind 2 Skits auf dem Album und der erste Skit ist ja so ein bisschen so eine, ja, ich sag mal, Club-Atmosphäre, die man hört und ein Gespräch, was, glaube ich, klar wird, vor allem, wenn man den Track davor hört, worum es in diesem Skit gehen soll. Ich weiß nicht, wie viel ich da auch aufgreifen darf und wie viele die sich die Leute einfach auch selber denken sollen dabei. Aber der zweite Skit zum Beispiel ist deutlich, klingt auf jeden Fall deutlich spontaner aufgenommen, als hättet ihr wirklich irgendwie in so einer Aufnahmesession währenddessen irgendwann mal so Mikro hingestellt und hättet halt einfach mal ein bisschen was mit aufgenommen und euch dann am Ende dafür entschieden, dass ihr was da rausschneiden sollt. Deswegen dürft ihr gerne mal sagen, was ihr euch bei den Skits gedacht habt. Warum diese 2?
Ich sag da gar nichts zu.
Okay.
Ich finde wie soll ich sagen?
Darf ich versuchen, das zu beantworten, Aras, ohne es zu beantworten?
Ganz kurz, ich sage noch was. Also ich finde gerade diese Kunstform ist schon so literarisch eindeutig und liefert so, also das viel weniger Raum für Interpretation, als wenn es jetzt ein Bild wäre.
Mm, ja,
und gerade sowas, da kann sich dann der Hörer schon selber denken, um was es geht oder um was es nicht geht. Deshalb, ja.
Ja, voll fair. Ey, ihr müsst das auch auf gar keinen Fall auseinandernehmen und genau drauf eingehen. Ich fand nur, das vielleicht ein bisschen anders formuliert, die Frage. Ich fand es nur sehr interessant, wie unterschiedlich die Skits vom Konstrukt her sind oder für mich waren beim Hören, dass das eine ein bisschen mehr ein Nachstellen einer Situation sein sollte, als das zweite Skit zum Beispiel, was so ein bisschen so eine Momentaufnahme wirkte irgendwie. Da habe ich mich nur gefragt, ob das auch gewollt so war, dass das eine vielleicht auch einfach wirklich so ein bisschen, okay, das ist ein Mitschnitt aus einer Situation, die einfach sowieso passiert ist, und wir haben das mit aufgegriffen, oder ob das eben auch irgendeinen Hintergrund hatte. Aber Gigi, du wolltest gerade drauf antworten, ohne genau drauf zu antworten. Genau.
Genau. Ich wollte einfach sagen, diese Skits sollen so gedacht sein, alles, was dazu zu sagen ist, ist, dass das 2 Gesprächsfetzen sind, die natürlich irgendwie in einem, das haben wir natürlich nicht random aufgenommen, sondern aber es könnte jeder Gesprächsfetzen von uns sein in dem Setting, in dem wir zu dem Zeitpunkt dann sein könnten.
Okay.
So in der Hinsicht, so, das würde ich einfach dazu sagen.
Ja.
Ich würde sagen, beide Szenarien sind ähnlich fiktiv.
Auf eine ähnliche Art fiktiv,
genau,
ja.
Genau, ich glaube, das erste Skit ist einfach nur ein bisschen eindrucksvoller bearbeitet, weil da irgendwie die Atmosphäre ein bisschen gefüllter ist.
Okay.
Und auf dem zweiten Skit ist halt wirklich einfach nur eine Audioaufnahme und das war's.
Die Leute da draußen denken sich jetzt wahrscheinlich, okay, was zum Teufel.
Dann sollen sie das scheiß Album hören, das ist ja schon draußen, wenn dieses Ding rauskommt.
Hört einfach selbst und redet mit euren FreundInnen darüber, was diese Skits wohl so bedeuten sollen. Ich bin, wie gesagt, auf jeden Fall Fan von Skits. Ich finde, das gehört irgendwie zu so einer Albumreise auch einfach dazu. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall voll beim Hören dieses Projekts, dass man irgendwie auch so ein bisschen, bitte korrigiert mich, falls ich das komplett falsch interpretiere, aber so ein bisschen mitgenommen wird in auch vielleicht so teilweise so eine musikalische Sozialisation. Also ich finde, man hört so Song für Song einfach vielleicht auch so ein bisschen Einflüsse, gerade weil du jetzt auch das schon ein paar Mal angeschnitten hast, Gigi, dass du einfach, ja, so ein ich sag mal, Hip-Hop-Fan bist, Rap-Fan, damit irgendwie auch aufgewachsen und natürlich dementsprechend auch so mit diesem Albumkonzept aufgewachsen bist und so. Und ich finde, man hat bei so voll vielen Songs so Assoziationen gehabt zu vielleicht auch bestimmten Dekaden im Rap. Zumindest ging es mir so. Vor allem jetzt bei dem Song, der stand jetzt bei der Aufnahme, die nächste Single ist, die diese Woche rauskommt, Hirn, hatte ich so soundmäßig, wurde ich so ein bisschen zurückgeworfen zu Stadtaffe auf jeden Fall, also zu dem Album Stadtaffe. Vor allem irgendwie, glaube ich, weil du halt auch so sagst, schüttel meine Kurven und dann dieser Beat dazu und das hat irgendwie für mich so voll, ich weiß nicht, das hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen zu so 2008 Stadtaffe von Peter Fox. Und dann habe ich so dieses Bild irgendwie nicht mehr so aus dem Kopf bekommen beim Hören, dass ich so bei jedem Track dachte so, okay, das greift jetzt vielleicht so diese Zeit auf. Ich weiß nicht, vielleicht
kommt... Alle sagen, dass der Song irgendwie nach Sied klingt und wir haben nicht einmal, weder bei als Inspiration, also nicht, dass ich Sied und Peter Fox nicht cool finde, aber so nicht einmal daran gedacht oder so. Finde ich voll interessant, weil so alle sagen, dass das nach Sied oder Peter Fox klingt, ja.
Witzig. Aber gut, ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob das bewusst war oder ob das sich tatsächlich einfach so ergeben hat, dass irgendwie das so eine Assoziation hervorruft. Aber was hat euch denn soundmäßig so während dem Album inspiriert? Also, weil man muss ja schon sagen, es hat ja super unterschiedlichen Einfluss irgendwie. Also zum Beispiel Captain Blaubeer hat ja irgendwie so mega den UK Garage Sound. Miami Vice klingt halt einfach krass nach Miami Vice, was soll ich sagen? Also nach, aber wenn auch nach dem Frankfurter Miami Vice. Aber deswegen, ich finde, man hat einfach so, jeder Song steht soundmäßig so super krass für sich. Auch wenn man am Ende irgendwie eine Handschrift hört. Aber was hat euch soundmäßig inspiriert? Also war das ein Ziel, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen so viele Sounds wie möglich auf diesem Album vereinen? Oder war das auch so ein bisschen das, was ihr vielleicht auch zu dem Zeitpunkt halt so selber konsumiert habt?
Darf ich das beantworten kurz mit einem, ich würde sagen, ganz kurz gesagt, ist dieses Album, der Sound ist mein Musikgeschmack und davon Poppers Version. Mhm. Mhm. Also im Endeffekt ist, wenn du fragst, wie sind die Songs entstanden, die Songs sind, das ist die Musik, die ich gerade höre, mit der, oder Songs, die ich gerade geil finde, mit denen komme ich und ich sage, ey, dieser Song ist geil, Popper hört diesen Song und macht Poppers Version daraus.
Ja.
So, und so ist einfach das Ding entstanden. So, das ist einfach, so würde ich sagen, ja, es ist mein Musikgeschmack durch Poppers künstlerischen Filter.
Ja, also nicht jeder Beat auf dem Album ist auch.
Oh, stimmt, ja, nicht, aber so.
Also manche Beats hast du auch gepickt, die haben vorher schon existiert.
True.
Ich glaube sogar eher das eher überwiegt.
Aber hattest du für dich irgendeine, weil du ja auch schon zu Beginn meintest, du bist bei dem Album eigentlich so voll gewachsen auch, weil einfach vielleicht soundmäßig Sachen umgesetzt wurden, die du vielleicht vorher auch noch nicht gemacht hast oder nicht dein Steckenpferd sind im klassischen Sinne. Hattest du auch Ideen von Gigi, wo du da erstmal dachtest so, boah, weiß ich ja, jetzt nicht, safe, ob ich das safe fühle?
Hirn und Captain Blaubeer sind genau die Tricks.
Ja, krass, okay, witzig. Ja,
also bei Hirn hatte ich noch weniger zu hadern, weil ich mich da mit dem Rhythmus auf jeden Fall grundsätzlich auch, ist einfach ein geiler Rhythmus so.
Komplett, ja.
Und ich finde auch irgendwie dieser orientalische Spin, der da drin ist, der gibt dem halt irgendwie so, das funktioniert für mich voll. Da habe ich das Gefühl, da habe ich dann eher noch so eine Timberland-Ecke getroffen.
Ja.
Aber bei Captain Blaubeer, da hatte ich selbst einfach Sau zu hadern. Und immer noch, ich habe immer noch ein bisschen mit dem Track zu hadern, aber ich habe mich damit abgefunden, dass Gigi den feiert.
Ich glaube, bei dem war ich auch am überraschtsten auf jeden Fall, als ich den gehört habe. Also von bei euch beiden so, aber vor allem auch, was deine Beats betrifft, war ich, glaube ich, am überraschtsten bei dem Song.
Ja. Ja, Hirn und Captain Blaubeer sind, glaube ich, so zwei Instrumentals, die würde ich per se, glaube ich, nicht für mich alleine bauen. Es wären jetzt keine Songs, die ich für mich machen würde. Und das sind auch genau zwei Beats, die in der Session entstanden sind, auf Nachfrage von Gigi halt so ein Instrumental zu haben. Und im Nachhinein bin ich halt sehr zufrieden, dass ich das auf einem funktionierenden Level hinbekommen habe.
Mhm. Ja. Ja, voll.
Weil es sind beides Genre, die ich nicht gängig produziere. Ja. Deshalb habe ich einfach gemacht, was ich dachte, was gut klingt. Und ja.
Und es hat funktioniert.
Ich hoffe doch.
spielt es bei, vielleicht auch gerade so bei dem ersten kompletten Album, vielleicht auch eine Rolle, sich nicht festlegen zu wollen, was jetzt die Soundvielfalt betrifft. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, man macht jetzt ein, weiß ich nicht, Boom-Bap-Album und die Leute dann beim nächsten Album sagen, ey, mach mal wieder Boom-Bap, so. Weil jetzt kann halt niemand sagen, mach mal wieder das, so, weil dann natürlich auch irgendwie eine breite Palette angeboten wird. Aber spielt das mit ein, dass man sich nicht so festlegen will?
Also ganz kurz auf jeden Fall nochmal, um deine Frage zu beantworten von vorhin. Wir haben nicht antizipiert, so ein sehr diverses Album zu machen. Das ist dann einfach passiert, mehr oder weniger. Natürlich hat das auch was mit gerade zum Beispiel dem Faktor zu tun, dass Gigi sagte, ich will so ein Beat und so ein Beat wie bei Hirn und Captain Blaubeer, die dann den Rahmen sehr erweitern einfach. Mhm. Weil ohne die Tracks ist es schon ein Hip-Hop-Album. So. Da wär's irgendwie weniger divers. Aber es war jetzt nicht der Anspruch, einen unfassbar vielfältigen Sound zu liefern. Ich glaube, da geht es einfach wirklich so um die Styles, die man gerade feiert und was man so fühlt.
Ja.
Ich glaube, uns ging es gar nicht so sehr darum, ein Genre zu bedienen, sondern einfach eine Mucke zu machen, die wir gerade fühlen.
Gab es einen Sound oder gibt es einen Sound so auf dem Album oder ein Soundbild, was euch so am meisten Spaß gemacht hat in der Session? Also sowohl für dich, Gigi, um da drauf zu schreiben, aber auch für dich beim Produzieren.
Ich glaube, sozusagen
ein Lieblingskind auf dem Album.
Ja, ein Lieblingskind auf dem Album ist, glaube ich, schon Malenbruder. Und auch tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch für uns beide weil es, wenn ich mich richtig erinnere, auch der erste Track den wir auf jeden Fall mit der Intention gemacht haben, okay, wir machen ein Album.
Und das war der erste Track, das war die erste Session.
Das war die erste Session.
Da ist der Song rausgekommen.
Und das war auch way, way back. So, das war, da war das Gauner-Tape noch nicht draußen.
Mhm.
Krass. Und ich erinnere mich, dass es einfach so geflutscht hat, von vorne bis hinten. So, alles ging dick schnell, so alle Parts waren schnell da. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so genaue Erinnerungen an die Aufnahme an sich, aber ich weiß, dass alles dick schnell ging und dass wir danach so waren, alle, was haben wir gerade so das.
Ich fand die Session auf jeden Fall ziemlich charmant.
Ja.
Weil du bist mit so einem Beat gekommen.
Stimmt,
den du auf BeatStars gefunden hast.
Ja, Mann.
Und meintest du vorher, das ist voll der Popper-Beat. Und zu dem Zeitpunkt war ich bin mir immer noch nicht sicher, was ein Popper-Beat ist. Aber ich habe den Beat gehört und war so, okay, er muss bestimmt viel Musik von mir vorher gehört haben, so, weil das ist schon irgendwie, das ist mein Repertoire, was ich irgendwie so blind bedienen kann.
Mhm.
Und dann ist es wirklich geflutscht. Da habe ich im Grunde genommen den Beat für Malenbruder gemacht, der auch, weiß ich nicht, der war auch irgendwie schon fertig gemixt am selben Tag der Aufnahme so.
Krass.
Und ja, das war einfach wirklich ein Sure-Shot. Das war für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die Messlatte ganz schön hoch ist.
Ja. Danach ging es nur noch bergab. Nee, aber der ist halt so, weil der halt auch schon so lange da ist, so den haben wir schon mehrmals live gespielt. So, das ist einfach, so, wenn ich an so unsere gemeinsame Musik denke, ist schon der erste Track, der mir so in den Kopf kommt.
Ja. Nice, umso schöner, dass der dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Opener jetzt war für diese Album-Promo-Phase und Release-Phase. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die inhaltliche Ebene gehen, ist ja auf jeden Fall, wenn man deine Musik oder also jetzt rein lyrisch betrachtet, deine Musik, Gigi, kennt, ist es inhaltlich ja auch wieder sehr ähnlich, in Anführungsstrichen, mal mitgenommen in dein bzw. euer Leben nach Frankfurt. Es wird Hasch geraucht, es wird mit der Bande gehangen. Ich finde aber im Vergleich zu zum Beispiel auch Tracks auf dem Gauners Tape, aber auch vorherigen Singles von dir, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, also eine Portion mehr Selbstreflexion und auch eine bisschen weniger Witz vielleicht als auf Tracks, die ich vorher von dir kannte. Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber deswegen die Frage, war das eine bewusste Entscheidung, da vielleicht auch so ein bisschen mehr noch deine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise dich irgendwie vielleicht auch reflektiert zu zeigen, Witz so ein bisschen rauszunehmen. Nicht, dass man nicht trotzdem auch das eine oder andere mal schmunzeln muss, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, dass es einfach ein bisschen weniger gezielter Humor eingesetzt wurde vielleicht.
Also ich glaube, dass das einfach so eine Entwicklung ist, die man als Künstlerin einfach geht. Ich glaube, dass es das Naheliegendste ist und viele Leute machen nie was anderes und viele Leute machen es auch auf eine geile Art und Weise, dass ich es gerne konsumiere und man fängt aber damit an, chillen mit den Jungs, hier Gibbets rauchen, die Witze, die wir machen, die gleiche Witze, versuchen wir einen Text zu packen, die irgendwie mit den Jungs oder mit den Mädels, mit denen man dann halt da chillt. Und aber dem Ganzen irgendwie dann ein bisschen komplexere Themen anzugehen oder auch bisschen, sag ich mal, so, das ist nicht intro, in, egal, so selbstreflektierende Texte dann auch zu schreiben, so, da muss man sich halt auch erstmal mit wohlfühlen und ich glaube, so, da habe ich auch einfach so ein paar Jahre gebraucht, damit ich so das, was ich, so, ist ja nicht so, dass das Ideen sind, die ich erst jetzt habe, aber so, dass ich mich so fühle, dass ich die so auch artikulieren kann, dass es cool klingt.
Ja.
So, ich würde sagen, so in der Hinsicht war es nicht bewusst, aber war schon irgendwie auch eine, so, keine Ahnung, so, vielleicht, ich weiß nicht, ob du, aber so die Themen, über die ich spreche, so, das sind ja schon Themen, wo ich finde auch einfach so, da sollte halt mal drüber gesprochen werden im Rap.
Ja.
Und das
ja.
war schon eine bewusste Entscheidung auf jeden Fall.
Ja. Voll, und ich muss auch sagen, ich finde voll gut, wie du es gerade auch nochmal angesprochen hast, dass es ja auch einfach schwer ist, das vielleicht auch so rüberzubringen, ohne dass man sich jetzt hinstellt und irgendwie so mit dem Zeigefinger zeigt und sagt so, so Leute, ich erzähle euch jetzt mal, was Phase ist und wie das Leben läuft, sondern es ist ja sehr subtil irgendwie rübergebracht und eigentlich so beiläufig vielleicht teilweise auch thematisiert, dass auch dadurch so ein bisschen klar wird, so, das ist halt so the bare minimum eigentlich, aber man muss es halt trotzdem nochmal sagen. Also natürlich so als Beispiel jetzt auf dem Track mit OG Lou, Bubble nicht, wo du zum Beispiel sagst, ich höre zu, was mein Baby oder Lou sagt, frag sie, was ich besser machen kann als Mann und tu das. Das hat mich auf jeden Fall und eigentlich, also ich finde es auf der einen Seite sehr schade, dass mich das freut, das zu hören, weil es halt eigentlich so ja, einfach der Maßstab sein sollte, aber man das trotzdem einfach immer noch zu wenig hört im Rap. Und das, ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Deswegen, du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber wie wichtig ist es dir, das klarzumachen und das zu thematisieren? Vor allem, wenn man vielleicht auch an anderen Stellen irgendwie viel Witz einbringt und irgendwie, ja, über banalere Themen vielleicht Rap, da eben auch nochmal zu sagen, vielleicht gerade auch bei einem ersten Album, ey, das ist aber halt auch so mein Standpunkt.
Also ich glaube, das ist wieder so, der rote Faden geht durch. So, es ist wieder dieses, ist einfach so, wie man so Musik als klassischer Hip-Hop-Fan konsumiert. Und ich finde, einen Standpunkt zu beziehen, gehört total dazu zum Dasein irgendwie als Rapperin. Ja. Und der Standpunkt kann auch sein, ich finde alles scheiße und ich gehe euch nur auf den Sack und das sind meine Punchlines. So ist auch. Ist auch ein Standpunkt, aber so, keine Ahnung. Also ich finde zum Beispiel so, das ist ja auch irgendwie, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Es ist dieses mit dem Finger zeigen, da rutscht man schnell rein und es wird schnell corny.
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich aber, dass Feminismus total cool ist und auch so wahrgenommen wird inzwischen. Und dass dann, wenn man solche Themen anspricht, dass das irgendwie, es ist wichtig halt, diese Themen anzusprechen und dann muss man halt irgendwie gucken, also es müssen jetzt die anderen entscheiden, so ich versuche dann nicht irgendwie diesen zu machen, sondern halt auch so, ey, es ist so, es ist eine Lernkurve für uns alle.
Ja, voll, ja.
Aber ja, ich, also für mir hat das gefehlt. So, ich hatte so von denen der Musik, die ich konsumiere, hatte ich irgendwie das Gefühl, ey, so ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute, die ich höre, da schon den Standpunkt vertreten, den ich da mir wünschen würde. Ich würde es aber auch gern hören.
Ja.
Hab aber so, das fehlt mir irgendwie ein bisschen.
Ja.
Und ja, da dachte ich mir, warum nicht der G?
Voll und vor allem auch, wie du gerade sagst, eben genau auf die Art und Weise. Ich meine, man muss sich ja auch nicht hinstellen und sagen, ey, ich habe alles verstanden und ich weiß jetzt, wie Feminismus läuft. Aber gerade mit dieser einen Line zum Beispiel, du ja auch klar machst, ich weiß vielleicht manche Sachen auch nicht, aber ich frage halt nach und mich interessiert es halt. Und ich frage die Girls in meinem Umkreis, was ich machen kann. So. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum dass manche dann nicht thematisieren, dass man vielleicht auch einfach denkt, ich kenne mich mit Thema XY vielleicht zu wenig aus, deswegen kann ich das jetzt irgendwie nicht mit einbauen. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man es einbauen kann, zu zeigen, so, wir haben alle unser Learning so und wir sind auch vielleicht alle an unterschiedlichen Punkten. Aber es ist halt wichtig, dass wir es überhaupt checken, dass wir irgendwie Sachen lernen müssen. Deswegen, ich glaube, das ist voll gut umgesetzt. Papa, wie geht's dir denn? Wie wichtig ist es dir, was auf deinem Beat stattfindet, beziehungsweise dass solche Themen darauf Platz finden?
Also für mich ist es eigentlich, ich wollte es auch die ganze Zeit eigentlich schon sagen, ich habe Gigi, bevor wir den ersten Track gemacht haben, gesagt, dass ich keinen Bock auf Fremdenfeindlichkeit oder Misogynität, Homophobie, sowas darf auf keinen Fall auf diesem Album sein. Und fernab davon, dass es nicht auf dem Album sein darf, scheiden diese Personen, die Gedanken vertreten, bei mir auch kategorisch schon aus. Mhm. Und was ich ihm auch davor gesagt habe, ist, dass ich es schön fände, wenn er mit Witz politische Aussagen in seinen Texten featured.
Ja.
Stimmt, du hast mich da auch zu inspiriert.
Ich habe dir gar keinen Credit gegeben.
Wir haben dieses Gespräch geführt. Du hast mir gesagt, ich soll mal mehr auf diese machen. Stimmt.
Ja, ich war mir nicht mal sicher, ob ich sagen soll, weil dann ist ja auch so ein bisschen, ich habe dir gesagt, was du schreiben sollst, so. Aber für mich, gerade wenn es so ein Albumformat ist, was ich mit einem Sprechgesangskünstler oder einer Sprechgesangskünstlerin mache, ist es mir schon wichtig, zu einem gewissen Teil hinter dem lyrischen Aspekt dahinter zu stehen. Ja. Weil ich stehe ja auch hinter meinen Beats mindestens mal 100%. Und da darf es für mich lyrisch irgendwie nicht weniger sein. Und ich will mir da auch, glaube ich, nicht, genauso wie Gigi hierher kommt und sagt, bau mir mal so ein Beat, würde ich auch schon gerne die Chance haben, den lyrischen Teil mitzushapen.
Ja.
Und ja, ich glaube, das würde für mich anders gar nicht funktionieren. Ich sage jetzt nicht, dass alles, was ich mache, irgendwie auch eine politische Aussage tragen muss, aber definitiv nicht, es ist kein konservativer Hip-Hop. Ich habe keine Lust auf Reproduktion von alten Stigmen, die irgendwie schon die ganze Zeit rumgetragen werden und cool sind, weil die Leute irgendwie keinen anderen Hip-Hop kennen. So.
Ja, voll. Ja.
Aber da muss ich zum Beispiel mal, also das finde ich, da würde ich jetzt nicht großes Vorreitertum für mich beanspruchen. Also es ist ja schon nee, so, dass...
überhaupt nicht.
Also es ist ja so, man muss nicht mehr der Shit sein, um cool zu sein. So eigentlich, so alle auch großen KünstlerInnen, die ich höre, sind auf eine gewisse Art und Weise nahbar. Und geben Fehler zu und sprechen von Therapie etc. So, da sind wir jetzt nicht die Ersten, die es tun. Ja, ich weiß nicht, ich wollte halt gleichzeitig über diese Themen sprechen und trotzdem noch auch irgendwie den Vibe behalten, ja, den ich halt habe. So.
Ja.
Weil ich halt jemand bin, auch der das dann eher mit Humor aufarbeitet und nicht mit Aggression oder mit auch nicht mit Motivation, so, ich finde, das muss dann auch jeder, ich finde das auch, das ist ja auch dann häufig, wenn dann irgendwie das, so solche Songs sind entweder sehr aggressiv und da sind auch sehr gute Songs dabei, das bin ich aber einfach nicht.
Ja.
Vielleicht auch, weil es auch eine gewisse Wut gibt, die du nicht haben kannst, wenn du nicht betroffen bist.
Ja.
Und das ist so, so dieses mit Humor drüber reden, aber trotzdem drüber reden. So, das war irgendwie, das ist, glaube ich, so, da bin ich irgendwie.
Ja, total. Ja, und ich glaube, es ist halt auch eine gute Möglichkeit für jemanden, der jetzt vielleicht keinen Bock hat, sich aggressiven politischen Rap anzuhören, wovon es auch sehr viel sehr guten gibt, aber vielleicht auch einfach Bock hat auf irgendwie so einen vibey Song und da dann aber noch zusätzlich vielleicht auch irgendwie so einen kleinen hinzubekommen, ist vielleicht, also nimmt man vielleicht dann manchmal auch noch lieber mit, als wenn man sich jetzt so ein bisschen in diese Situation begibt, von wegen, ich höre jetzt politische Musik, so, sondern auch einfach irgendwie durch, ja, Frankfurt laufen kann und hat einen Track von dir auf dem Ohr und du sagst dann so eine Line und man ist dann vielleicht so, ah ja, gut, okay, denke ich vielleicht auch mal kurz drüber nach, so, und deswegen, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so die richtige oder falsche Herangehensweise, solange es ist einfach wichtig, dass es überhaupt thematisiert wird. Und darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, beziehungsweise das habe ich auch erwartet auf diesem Album. Wie groß denkt ihr denn bei dem, was ihr macht? Ne? Also ich meine, wir sprachen jetzt gerade viel so über so auch diesen, ja, irgendwie das, was man da raushören kann, irgendwie diesen politischen Aspekt gesprochen. Ist euch das so bewusst beim Musikschaffen, so, ah, okay, so, und das hören vielleicht ein paar tausend Leute, wenn dieses Ding da draußen ist? Also ist das alles auch was, was so mit im Kopf passiert bei euch, was da so dranhängt an so einem Album?
Also ich würd dann nochmal das in Kombination beantworten zu noch, der Frage vorher, da würde ich nochmal kurz drauf gehen, so, wenn ich meine Stats angucke bei Spotify, kann ich als Künstler machen, dann sehe ich, dass meine Hörerinnenschaft, ich glaube, zu 70% männlich ist. Von diesen 70% Männern, denke ich mir, sind mit Sicherheit Leute dabei, die sowohl sich mit diesen Themen entweder nicht bereit sind zu beschäftigen oder anders sozialisiert wurden oder was auch immer, als auch natürlich dann dementsprechend keinen Bock haben, sich so Songs anzuhören, wo das so super in die Nase ist oder Künstlerin ist, wo es so super in die Nase ist. Und wenn ich mir denke, dass diese Leute einfach meine Musik feiern und dann aber ab und zu über so Lines rutschen und die zuhören und dann da so denken, deswegen fand ich voll, was du eben gesagt hast, so dann so denken, so okay, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oder so, vielleicht hat er doch recht, weißt du, so, ohne dass man jetzt irgendwie, und ich glaube natürlich, so manche sind, manchmal ist es subtiler, manchmal ist es auch ein bisschen schon auf die Nase drauf gehalten. Aber so da in der Art denkt man schon drüber nach, wer das so hört.
Ja.
Und auch so, stehe eine gewisse Art irgendwie dann auch, natürlich ist alles auf, ich bin jetzt nicht Kanye West, aber so, man steht ja schon in der Öffentlichkeit mit dem, oder man trägt Dinge nach außen, die dann auch Meinungen von mir repräsentieren. Und auch so aus ganz egoistischen Gründen will ich mich ja auch so dargestellt sehen, wie ich mich selbst fühle oder wie ich mich irgendwie in meinem persönlichen Leben irgendwie darstelle. Und dementsprechend, so, das sind so zwei Dinge, wo ich so sagen würde, dass da denkt man auch auf einem größeren Scale.
Ja, total. Ich würde einmal zu dem, um so ein bisschen so den Bogen weiterzuspannen, zu dem, was natürlich auch bei dem Album irgendwie noch krass am Start ist, ist so der visuelle Aspekt der Musik. Und ich habe es damals schon in die Kommentarspalte bei eurem Post von diesen Bildern von euch geschrieben. So, es sah, also teilweise sahen diese Bilder wirklich einfach aus, als könnte man sie so straight in ein Magazin drucken, weil es einfach wirklich auf krass hohem Niveau alles auch visuell drumherum passiert ist. Jetzt auch zu der ersten Single, Malen, Bruder. Ich kann mir jetzt bei dir, Gigi, die Antwort fast denken, weil du das jetzt schon ein paar Mal angeschnitten hast, dass es wahrscheinlich auch viel mit der Hip-Hop-Sozialisation zu tun hat. Aber wie wichtig ist euch der visuelle Aspekt bei der Musik, auch jetzt zum Beispiel mit Video und Cover-Fotos etc.? Vielleicht mal Papa Diklo an der Stelle.
Ey, weil Papa gerade atmet. Erstmal Big Shoutout an Humandi, an Humash dafür, dass er die Bilder gemacht hat und das Video gedreht hat. So, der Look, das sind nicht wir, sondern das ist er. Das ist eine auf einer Ebene so, das muss ich einfach mal sagen. So, es ist auch in einer gewissen Art, fühlt man sich auch genötigt, diesen ganzen Bums zu machen.
Ja.
So, Video ist natürlich, ist geil, wenn es da ist, aber ist immer auch ein Kosten, der dabei ist. Es ist ein Riesenaufwand, es muss geschnitten werden, es muss gegradet werden, all dies, das. Und dadurch, dass es halt, dass wir da eigentlich alles selbst so, jetzt nicht selbst machen, so wie gesagt, Romani hat alles, was mit Video und Foto zu tun hat, hat er gemacht. Alles, was mit Covers zu tun hatte, oder hatte er mit zusammen mit Kieser gemacht. Und die, jetzt habe ich kurz einen roten Faden verloren. Passiert manchmal. Was wollte ich sagen?
Da kann ich gut anschließen. Ich glaube, was für mich gerade bei dem Malenbruder-Video, was da für mich verrückt war, ist, dass wir dieses Produkt auf meiner Meinung nach einem relativ hohen Niveau abliefern konnten. Und das wirklich nur dank diesem florierenden Netzwerk, was wir haben. Also da wurden Dateien von einem Homie zum anderen Homie gereicht, um dann irgendwie noch die Masterdatei auf das letzte Grading zu legen und was auch immer. Und dafür bin ich übertrieben dankbar.
Ja.
Weil ich glaube, dadurch, dass wir so viel Hip-Hop-Musik konsumiert haben und auch schon so viele Videos gesehen haben, haben wir gewisse Vorstellungen. Und jedes visuelle Material legt halt nochmal so eine kreative Komponente dazu. Das heißt, man hat einen fertigen Song und dann kommt aber nochmal eine Schicht irgendwie Geschmacksentscheidung dazu.
Ja.
Und es gibt gewisse Songs, da denkt man sich, hier würde ein Video super passen. Natürlich wäre es geil, wenn einfach zu jedem Song ein Video da wäre. Ich glaube, um das auf dem Level zu machen, auf dem wir das auch vergleichbar mit dem Song dann veröffentlichen wollen würden, das mit nur so einem Netzwerk und Dateien hin und her schicken und nicht, das wäre nicht möglich einfach. Weil dann irgendwann hat man zu viele Gefallen eingefordert und das ist halt teuer. Das Ding, als so unabhängiger Künstler, jetzt gerade auch heutzutage visuellen Content zu machen, der dann auch noch irgendwie auf gewisse Formate zugeschnitten ist. Ja, also meine Entscheidung wäre auf jeden Fall nicht, lass mal jetzt irgendwie einen niceen Instagram-Post machen. Da hätte ich lieber ein geiles YouTube-Video.
Ja.
So, das ist für mich, vielleicht ist es inzwischen auch einfach altbacken, weil vielleicht ist es besser, wenn wir ein 2-Minuten-Video drehen, in dem nur 10 Sekunden übertrieben geil aussehen, damit wir es auf TikTok hochladen können. Auf so, ja, ist einfach auf eine gewisse Art und Weise dann doch so konservativ, was gewisse künstlerische Entscheidungen angeht, aber der Anspruch für mich ist auf jeden Fall nicht Content zu machen, der dann gut funktioniert, sondern den ich mir selber dann angucken kann.
Also ich glaube, es ist auch, also mit dem Video, so der Gedankenprozess ist eigentlich so, eigentlich wollen wir keins machen. Am liebsten würde man tausende Fotos schießen, weil es viel weniger Aufwand ist und dann hat man einiges an Promomaterial und das ist so, bringt dann auch was zur Musik, aber es braucht halt auch Visuelles. Aber das ist halt, wenn man dann denkt, okay, wir machen das, dann sagt man, okay, wir wollen es auch gut machen. Und wir wollen es auch so machen, dass es unserem Anspruch genügt. Und dann da halt so die einzige Ressource, die wir nicht wirklich haben, ist Geld. Und so, das alles andere ist halt so, wir haben, sag ich mal, wir haben genug Leute, die wir anfragen können, um irgendwie alles zu organisieren, so sei es jetzt von einem Auto, was wir von einem alten Freund über 5 Ecken, den man irgendwie über 3 Leute kannte, mega cool als Gefallen bekommen haben, sei es eine Location, die wir über einen anderen bekommen haben, sei es überhaupt der Humasch, der Bock hatte, mit uns das Video zu drehen, aber irgendwann überwiegt halt das, was man investieren muss, das, was man am Ende rausbekommt. Das heißt so, also es war klar, wenn wir ein Album machen, müssen wir auch ein Video machen. Aber es war auch von Anfang an klar, dass wir nicht 3 Videos machen werden. Weil das halt sonst so irgendwann, dann ist man auch nur noch mit Videomachen beschäftigt. So, dafür gibt's ja eigentlich Labels und Verläge und so, damit die MusikerInnen Musik machen können. So. Ja.
Ja, und da ist es natürlich dann schon auch einfach mega die privilegierte, gute Situation, in der man dann ist, wenn man auch so ein bisschen auf so ein Homie-Netzwerk irgendwie zurückgreifen kann und weiß, da sind auch Leute, die Bock haben, einen da irgendwie auch zu unterstützen. Wird denn noch ein Video kommen oder ist Malen Bruder das einzige Video für das Album?
Sagen wir nicht.
Sagt ihr nicht?
Sagen wir nicht.
Ihr wisst, dass der Podcast rauskommt, wenn das Album eh schon draußen ist.
Ah.
Ja, also sagen wir trotzdem nicht.
Okay. Sagen wir nicht.
Also ihr sagt es mir nicht. Okay, nein, alles gut. Behaltet es für euch, ich lasse mich überraschen. Ich habe es zu Beginn ja schon gesagt, es passiert auf jeden Fall bei euch, um euch herum, eine ganze Menge. Ihr habt dieses Jahr auch einfach schon krass viele Sachen gemacht und irgendwie live gespielt auf der Tape-Fabrik mit OG Lou. Du, Gigi, warst auf dem Splash bei einem Track bei Donna am Start. Ihr habt, wie gesagt, das Gauner-Tape released, also es passiert einfach sehr viel in euren Kreisen und bei euch und das ist sau nice mit anzusehen. Wie erlebt ihr das denn gerade alles so für euch?
Es ist ich spreche über das größere Bild und das größere Bild ist, dass ich es total schön finde, dass es hier so diese Zelle gibt in Rhein-Main, wo man mega coole, mega viele coole KünstlerInnen, die alle so auf unserem kleinen süßen Underground Niveau unterwegs sind, der sich aber so Stück für Stück aneinander, miteinander So, man merkt irgendwie, alle machen gleichzeitig irgendwie ihre Dinge und ziehen sich auch miteinander gewissermaßen hoch. Und es bleibt aber trotzdem cool und es bleibt trotzdem irgendwie unter sich mit Leuten, die man kennt. Und dann ist dann so eine OG Lou da, wo man irgendwie vor einem Jahr schon wusste, okay, da ist krasses Star-Potenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie auch einfach eine gute Freundin. Und das mit anzusehen, so, neulich habe ich ein Video geguckt, was mir einfach angeboten wurde, wo es um Lachgas ging oder so. Und ja, von ich habe einfach dieses Video geguckt beim Baden, weiß ich noch. Und dann war ich untergetaucht und auf einmal höre ich OG Lou in meinem Ohr. Und es war so voll der absurde Moment, weil ich so dachte, hä? So, was, so, und dann bin ich auch so fast so ein bisschen aufgetaucht und dann dann ist sie so da. Und so, da irgendwie, auch wenn ich mit ihr drüber rede, so, ich sag ihr immer, so, es ist für mich schon so verrückt, ich will gar nicht wissen, wie es für dich ist. Und, also das ist so dieses Ganze, dass das tatsächlich, dass man da so manchmal, wenn man irgendwie einen Schritt zurück macht und denkt, okay, wenn man da jetzt in 15 Jahren zurück drauf blickt, dass wir da hier was gemacht haben.
Ja, ja, voll.
Ja. Also ich finde es auch nur schätzenswert, dass ich im Freundeskreis und im Künstlerkreis so aktive Freunde habe, die auch Lust haben, Musik zu veröffentlichen. Und es gehört auch irgendwie heutzutage dann immer dazu, dass man sich halt auch um so einen Charakter kümmert, der man ist.
Ja.
Und ja, es sind einfach coole Leute irgendwie um mich rum, mit denen es Spaß macht, auch zu kollaborieren und da irgendwie so ein bisschen auch katalytisch zu sein und einfach zu gucken, dass Sachen passieren. Und eigentlich nur schätzenswert, dass so viele Leute um mich rum sind, die Bock haben, Mucke zu machen.
Ja.
Ja, ich würde mich da auch nochmal einklinken, weil so Popper weiß auch, ich bin sehr streng, was so Leute angeht, mit denen ich Musik mache. Und weil es muss einerseits komplett persönlich passen und es muss auch komplett künstlerisch passen. Mhm. Und dass es da einfach so viele Leute um mich rum gibt, bei denen es beides der Fall ist, das weiß ich so zu schätzen. Und so auch, wenn man in irgendwelchen Gruppenchats ist, wo es um irgendwelche Releases geht. Ich sag auch immer allen Leuten so, ich fühle mich so blessed mit so talentierten Menschen, auch auf jedem Niveau, auf jedem Niveau, auf jedem Level. Ja. So tolle FotografInnen, WebdesignerInnen, jede Art oder ganz breit, also überall auf einem sehr hohen Niveau. Das ist ja auch alles irgendwie Glück. Man muss ja auch irgendwie reinrutschen und hier da sein und da den kennengelernt haben und so. Und da fühle ich mich mega blessed, dass ich da irgendwie ein Teil von bin.
Ja, verstehe ich total, ja. Was ist denn eure Absicht hinter dem Projekt mit Absicht? Was erwartet ihr, was wünscht ihr euch dafür vielleicht auch? Wenn ihr jetzt mal so ein paar positive Affirmationen rausballern wollt, könnt ihr das jetzt machen. Was ist euer Ziel damit?
Ich mache jetzt erstmal eins aus dem Weg, weil das trifft vor allem auf mich zu und nicht auf Aras. Ich möchte gerne reich und berühmt werden und das da.
Oh nein.
So. Wirklich? Nein, Spaß.
Nein. Das ist dein erstes Interview.
Ja, natürlich, ich muss doch direkt authentisch sein. Nein, das möchte ich nur aus dem Weg schaffen. Natürlich macht man auch Musik, damit viele Leute es hören und damit man schön viel live spielen kann, etc.
Ja.
Aber ansonsten war es mir wichtig, so ich mochte es nicht, dass ich irgendwie 10 Singles oder so plus ein Gruppenprojekt hatte und noch kein Soloprojekt. So, das war nicht die Art und Weise, wie ich Hip-Hop konsumiere. Und es war einfach, so ganz blöd gesagt, fand ich so, es ist an der Zeit, dass ich da dass ich mal von diesem nur Singles machen da weggehe und was mache. Und dann einfach in der Zeit mit, in der Gaunerzeit viel mit Popper zusammengearbeitet und dann halt gemerkt, oh shit. So, dann hatten wir schon mal einen Track gemacht Und so, da war so, oh shit, so hat er gemerkt, oh, Gigi passt gut auf mein Shit. Und ich habe gemerkt, oh, ich komme gut auf Arad, auf Papas Shit.
Ich habe gemerkt, Gigis Stimme kann man übertrieben einfach mixen.
Sag doch sowas nicht. Ja. Nee, und dann, so, es war dieser, so, zum einen ganz, ganz doll dieser Drang, was zu machen für mich und gleichzeitig aber auch dieser Drang, mit Papa was zusammen zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das voll klicken würde.
Ja. Ideen. ich glaube, ich bin mit viel weniger Intention als Gigi an dieses Projekt rangegangen. Mhm. Für mich war es auch eher so, das machen, was ich sowieso mache.
Ja.
Und im Nachhinein, also ich habe jetzt überhaupt keine Träume, was so zahlenmäßig angeht oder Reichweite. Das ist mir relativ wumpe. Maximal ist es da geil, dass ich meine eigenen Songs auf Spotify habe. Ich finde es aber dann im Nachhinein doch irgendwie geil, weil es für mich als Produzent, glaube ich, eine relativ diverse Palette zeigt. Und das ist glaube ich, so. Ich hoffe, dass das auch so wahrgenommen wird. Weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mit diesem Projekt auch einfach nochmal mehr Lust bekommen habe, meine Grenzen zu erweitern. So was, ja. Horny, aber so fühlt sich auf jeden Fall an.
Ab jetzt ja, also nur noch UK Garage.
Ab jetzt nur noch UK Garage.
Nee, also das ist, da muss ich schon Popper zustimmen. Also es ist natürlich auch schon so ein Ego-Ding dabei, dass man sagt, okay, guck mal, hier, ich kann das, aber ich kann auch das und das und das und das. Und das irgendwie mal so auf einem Ding zu haben, auf einem Projekt zu haben, das spielt natürlich schon auch eine Rolle.
Ja, total.
Ja.
Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch eine letzte Frage an euch beide, beziehungsweise eine Empfehlung von euch für die Leute, die jetzt dieses Interview hören und vielleicht das Album noch nicht gehört haben. In welchem Mood sollte man dieses Album hören?
Boah.
Oder euer Traumsetting, wie die Leute sich jetzt dieses Album anhören sollen?
Pass auf, ich beantworte die Frage folgendermaßen. Ich würde sagen, man sollte dieses Album mit einem offenen Herzen und offenen Ohren hören. Und wo auch immer das für die jeweilige Person ist und in welchem Setting das sein mag, das ist das Setting. So, das kann für den einen oder die andere beim Fahrradfahren sein oder zu Hause beim Hischrauchen oder auch beim Sport, ist mir egal. Aber bitte, begebt euch in einen Modus, in dem ihr das ein offenes Herz und ein offenes Ohr habt. So würde ich das beantworten.
Ja. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber ich glaube, es ist zum Beispiel nicht unbedingt ein Album, was man jetzt ausschließlich alleine hören kann.
Mhm.
Ich glaube, man kann es auf jeden Fall auch so, man kann irgendwie mit Homies chillen und das Album einfach anmachen. Man kann aber auch sehr genau hinhören.
Ja.
Ey, voll, ja.
Deshalb kann ich mir da schon diverse Kontexte auch vorstellen. Aber was Gigi sagt, ist schon auch wahr so. Also da ist, man kann da so, wenn man mit offenen Herzen rangeht, auch, denke ich mal, was mitnehmen. So.
Sehr schön. Ey, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir heute ein bisschen über Mit Absicht quatschen konnten. Und ich freue mich auf jeden Fall mega krass auf das Album. Ich werde es auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen hören, solange ich die Dateien, Zugriff auf diese Dateien habe. Ich bin auf jeden Fall Fan und ich bin, freue mich einfach sehr, um diesen Kreis auch nochmal zu schließen. Einfach mit Menschen aus den eigenen Ecken hier zu sitzen und dieses Interview zu hören und zu wissen, dass ihr geilen Scheiß macht. So, darüber bin ich sehr happy. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute am Start wart.
Ey, also vielen, gerne. Vielen Dank.
Danke, dass
vielen, vielen Dank für die Einladung, ja. Es war mega chillisch.
Sehr schön. Und euch da draußen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Album. Backspin. Podcast.